Willkommen zu Folge 3 der ersten Staffel von Money and More, dem Finanzpodcast von Brokervergleich.de. Mein Name ist Mario Hess und diesmal betrachten wir die ganz großen und die vermeintlich kleinen Entscheidungen rund um die Finanzen. Thema 1, das 500 Milliarden Krisenpaket. So ähnlich mag es geklungen haben. Am Ende gab es Applaus und ein gemeinsames erleichtertes Aufatmen bei den teilnehmenden EU-Finanzministern. Das EU-Finanzhilfepaket für Europa in der Corona-Krise ist geschnürt. Auf das Händeschütteln konnte auch dank Videoschalte verzichtet werden. Und worauf haben sich die EU-Finanzminister nun geeinigt? Kurz und knapp auf ein dreiteiliges Finanzpaket im Umfang von rund 500 Milliarden Euro. Der erste Teil besteht aus einem Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank, vorwiegend für Kredite an KMUs in Höhe von ca. 200 Milliarden Euro. Der zweite Teil aus dem Kurzarbeiterprogramm SURE mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro. Und Teil 3 aus einer vorsorglichen Kreditlinie des Euro-Rettungsschirms ESM von bis zu 240 Milliarden Euro für stark von der Corona-Pandemie betroffene Länder. Drei Sicherheitsnetze werden also gespannt für Jobs, kleine und mittlere Unternehmen und angeschlagene Staaten, vorwiegend aus dem Süden Europas. Unstrittig sind die Teile 1 und 2. Da gab es relativ schnell eine Einigung. Beim dritten Aspekt, den ESM-Krediten, hat es aber wohl kräftig im Gebälk der EU geknirscht. Während vor allem Länder wie Deutschland, Österreich und die Niederlande auf strikte Auflagen pochten, setzten sich die besonders stark von Krise und Verschuldung betroffenen Staaten wie Spanien oder Italien für geringere Auflagen ein. Im Ergebnis haben sich allerdings die letztgenannten Staaten wohl durchgesetzt. Einschränkend gilt, und das dürfte eventuell an den Niederlanden gelegen haben, die Gelder dürfen nur zur Bekämpfung von Folgen der Corona-Krise eingesetzt werden. Das wird spannend, weil welcher Wirtschaftszweig ist nicht betroffen? Da gibt es jede Menge Interpretationsspielraum für die Zukunft. Noch auf der Agenda steht übrigens Punkt 4, ein Wiederaufbaufonds post-Corona-Krise. Dieser Vorschlag aus Frankreich hängt noch in der Luft, was die Höhe und die Finanzierung angeht. Dass er kommen wird, das dürfte allerdings feststehen. Was wurde übrigens aus den umstrittenen Corona-Bonds bzw. der Neuauflage der Euro-Bonds? Von diesen steht zunächst einmal nichts in den Erklärungen. Wohl auch, um Staaten wie Deutschland erst einmal nicht zu brüskieren. Hierzulande sind gemeinsame Anleihen noch oder generell nicht mehrheitsfähig. Aber komplett ausgefochten ist das Thema sicher nicht. Zumindest als Ausnahmelösung für den momentanen kurzfristigen Krisenfall werden die europäischen Anleihen sicherlich weiterhin diskutiert. Dumm nur, wenn aus Ausnahmeerscheidungen Regelfälle werden. Und an einer mittelfristigen Haftungsunion ist zumindest in Deutschland kaum jemand interessiert. Langfristig darf auch davon ausgegangen werden, dass es zu Verwerfungen zwischen bonitätsstarken und bonitätsschwachen Ländern führen würde. Und im Extremfall endet dies vielleicht im Zerfall der Eurozone. Schwarzmalerei? Vielleicht. Eines ist indes sicher, an dieser Stelle besteht demnächst wieder Redebedarf. Und ob das dann im Applaus endet, das müssen wir wohl abwarten. So. Von den ganz großen Wirtschaftsthemen nun zu einem Verbraucherthema. Was tun, wenn die Krise dazu führt, dass ein bestehender Kredit nicht mehr bedient werden kann? Dazu habe ich mir eine Gesprächspartnerin aus unserem Fachbereich gesucht. Thema 2. Was tun, wenn der Kredit zur Last wird? Ich spreche jetzt mit Tina Reisewitz, unserer Expertin für Kredite, die unter anderem das Portal kreditvergleich.net betreut. Guten Morgen, Tina.
Guten Morgen, Mario.
Wir wollen heute darüber sprechen, was Verbraucher tun können, wenn sie derzeit einen Kredit nicht bedienen können. Was können sie denn tun?
Also Sie haben grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Im ersten Schritt sollten Sie natürlich immer das Gespräch mit der Bank suchen, das ist klar, und nicht auf eigene Faust handeln. Wie es dann weitergehen soll, wird mit der Bank entschieden. Da kommt zum Beispiel in Frage eine Ratenstundung, eine Tilgungsaussetzung oder ein Tilgungssatzwechsel.
Was zum Beispiel ist eine Tilgungsaussetzung?
Also es ist eine Option, in Krisenzeiten Kredite, die schlecht bedient werden können, dann eben besser zurückzuzahlen. Grundsätzlich kann man sich eine Tilgungsaussetzung ähnlich vorstellen wie eine Ratenstundung. Nur wird hier nicht die ganze Rate ausgesetzt, sondern lediglich nur der Tilgungsanteil. Also man muss jetzt wissen, die Rate setzt sich zusammen aus einem Zinsanteil und einem Tilgungsanteil. Und mit der Laufzeit steigt auch der Tilgungsanteil in einem klassischen Verbraucherkredit. Deshalb ist eine Tilgungsaussetzung auch ganz besonders interessant für all diejenigen, die sich schon in Richtung Laufzeitende befinden, weil dann hier der Tilgungsanteil natürlich entsprechend hoch ist.
Mal ganz kurz und knapp, welche Voraussetzungen müssen denn derzeit erfüllt sein, damit ein Verbraucher einen Kredit stunden kann?
Also da gibt es erstmal ganz allgemeine Voraussetzungen, die sicherlich jedem klar sein sollten, eben was steht im Kreditvertrag oder was wurde mit der Bank ausgehandelt. Jetzt in der Situation mit der Corona-Krise hat darüber hinaus aber der Bundestag beschlossen, dass bestimmte Kredite auch so gestundet werden, ganz gleich, was man mal mit der Bank ausgehandelt hat. Dazu müssen aber, wie schon gesagt, folgende Voraussetzungen beachtet werden. Wozu gehört, dass der Kreditvertrag vor dem 15. März 2020 abgeschlossen wurde, der Kunde aufgrund der Corona-Krise Einnahmeausfälle verbuchen muss und die Erbringung der geschuldeten Leistungen unzumutbar wäre. All das muss aber auch wirklich vom Kunden nachgewiesen werden können. Also man kann nicht einfach denken, man hat jetzt den Anspruch darauf, man muss es wirklich nachweisen können. Und wichtig zu wissen ist noch, dass die Regelung für Zins- und Tilgungsanteile gilt, die für den Zeitraum 1. bis April bis 30. Juni 2020 fällig werden würden.
Eine Frage, was ist besser, schriftlich oder mündlich?
Definitiv schriftlich, da ist man ja noch selber auf der sicheren Seite.
Dein Tipp, also wie sollten Verbraucher jetzt wirklich vorgehen, so schrittweise?
Also wenn der Kreditnehmer aufgrund der Corona-Krise vorübergehend seine Kreditraten nicht bezahlen kann, sollte er natürlich prüfen, ob er die genannten Voraussetzungen erfüllt, die der Bundestag hier genannt hatte, und dann darauf beantragen oder sich bei der Bank dann schriftlich melden, dass er das gern nutzen möchte. Sollte das aber nicht der Fall sein oder auch im Falle einer ganz anderen Krise, wenn wir jetzt also nicht von der Corona-Krise sprechen, dann sollte der Kreditvertrag auf die Modalitäten für eine flexible Rückzahlung überprüft werden. In jedem Falle hilft natürlich immer das ehrliche Gespräch mit der Bank. Also suchen Sie hier bei Ihrem Bankberater das Gespräch auf, um zu besprechen, was kann denn jetzt getan werden, wenn hier einmal Liquiditätsengpässe herrschen.
Und was sind die Optionen, wenn die Bank keine Filiale hat, beziehungsweise wenn sie gerade nicht geöffnet hat? Wie sieht denn der Weg zur Bank denn aktuell aus?
Ja, da hast du natürlich recht. Also in der Zeit der Corona-Krise halten die Banken die meisten Filialen geschlossen. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie gar nicht mehr erreichbar ist für ihre Kunden. Die haben jetzt stattdessen andere Wege der Kommunikation gewählt. Ganz klassisch natürlich das Telefon und die E-Mail, aber hier auch viel umgedacht. Also die Banken setzen jetzt auf andere Wege, auf die modernen Techniken. Ich denke hier an Chats per Text oder per Video.
Wobei man da sagen muss, da muss der Kunde derzeit wohl etwas Geduld mitbringen. Mitunter sind die Wartezeiten recht lang. Das haben wir jetzt auch schon im Selbstversuch rausbekommen. Was raten wir Privatpersonen, bei denen es gerade eng in der Kasse wird?
Also mein Tipp an dieser Stelle lautet, man sollte immer versuchen, sich nicht weiter zu verschulden. Das ist jetzt natürlich sehr leicht gesagt, das ist mir bewusst. Doch es gibt auch immer noch eine Zeit nach der Krise. Deshalb schaut man, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten für Liquidität zu sorgen? Da kann der Verkauf einer Lebensversicherung in Frage kommen. Und wenn es dann unbedingt doch ein Kredit werden muss, dann sollte man auf jeden Fall Zinsvergleiche anstellen. Ja, wer vielleicht nur eine kleine Liquiditätshilfe braucht, kurzfristig, der kann über Rahmenkredite nachdenken. Die sind ähnlich gestaltet wie die vielleicht bekannteren Dispo-Kredite, allerdings deutlich zinsgünstiger. Und eine letzte Option, die ich hier empfehlen kann, ist das Policendarlehen. Da es sich um die Lebensversicherung handelt als Grundlage, die hier beliehen wird und als Sicherheit dient, sind hier auch immer vergleichsweise sehr gute Zinsen zu erlangen.
Stichwort Dispo-Kredit. Was hältst du davon, wenn jemand aktuell seinen Dispo-Kredit ausreizt?
Ja, also es ist natürlich groß, dass man hier in eine erneute Schuldenfalle tritt. Das ist klar. Es ist dennoch eine Option, kurzfristig hier Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Man muss in jedem Falle, egal welche Art von Kredit man aufnimmt, wissen, man kann es auch irgendwann wieder zurückführen. Das ist klar.
Dann danke ich für die vielen guten Tipps. Und das war Tina Reisewitz von unserem Kreditportal kreditvergleich.net. Vielen Dank.
Ich danke auch. Tschüss.
So, jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auch diese Woche hat mein Kollege die aktuellen Daten unseres Robo-Advisor-Echtgeld-Tests ausgewertet. Die Informationen dazu finden sich wie immer unter www.brokervergleich.de. Klicken Sie rein, dort finden Sie auch allerlei anderes Nützliches zum Thema Finanzen und Geldanlage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche ein schönes Osterfest und einen guten Start in die nächste Woche. Bleiben Sie gesund.